Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast.
Die nächste Runde geht rückwärts.
So, was haben wir gemacht, Alex? Was ist das Thema? Du hast es selber noch nicht so richtig.
Ich weiß selber noch nicht richtig. Ich kann euch sagen, wir haben tatsächlich über die früheste Kindheit von uns gesprochen. Dabei ist die eine oder andere Sache rausgekommen, die mir sehr unangenehm ist. Ich hoffe,
sehr ekelhaft.
Ich hoffe, dass...
sehr unangenehm.
Also Hannes hat aber auch, muss ich auch dazu sagen, auch die eine oder andere Sache erzählt, die dir hoffentlich im Nachgang auch unangenehm ist. Mir ist das eine oder andere rausgerutscht, was ich gerne gelöscht haben wollte, aber ihr werdet es wahrscheinlich trotzdem erfahren im Laufe des Podcasts.
Viel Spaß. Gut, was machen wir heute? Worüber reden wir?
Also, ich habe erstmal, die sind geil, ne? Ich habe was mitgebracht, unten aus der Fleischerei. Bei Fleischerei Scheller gibt es heute und die letzten Tage gab es einen richtig geilen Nachtisch mit so karamellisierten Mandeln drauf. Was war
voll
das?
Gut, ja.
Das war so irgendein Mousse, ne?
Ja, so Kaffee-Mokka-Mousse irgendwie.
Oh ja, genau. Und das war so verdammt lecker. Und ich habe gesagt, ey, diese Mandeln, diese karamellisierten, die da oben drauf sind,
die sind schon brutal, ne?
Die sind absolut brutal. Da habe ich gesagt, brauche ich ein bisschen mehr. Und dann kam Frau Scheller nach oben mit so einem gesamten Becher voll mit karamellisierten Mandeln. Die sind so geil. Und es sind schon ungefähr die Hälfte, also der war nicht ganz voll, die Hälfte ist ungefähr schon weg.
Das ist ja auch gesund. Das ist ja
Mandeln sind gesund, ja. Gesunde Fette, ne, sind da drin, ja.
Richtig, deswegen isst du das.
Genau.
Aber da sind wir bei einem guten Thema, karamellisieren. Hast du mal einen Salat mit karamellisierten Walnüssen gegessen?
Mhm, voll geil.
Brutal, ne? Mhm. Also, ich mag Walnüsse. Sagt man eigentlich Walnuss oder Walnuss? Also,
meinst du es ernst?
Es wird ja es wird ja W-A-L geschrieben. W-A-L-N-U-S-S. Es ist ja nicht Doppel-L. Der Wal wird mit Doppel-L geschrieben, der Wal mit einem L. Also rein vom Wort, wie das Wort gebaut ist, Wal und Nuss, müsste es Walnuss heißen. Es hat natürlich mit dem Wal nichts zu tun. Ich frage mich aber, ob wir es sozusagen bewusst zu schnell aussprechen, weil wir eben vermeiden wollen, dass jemand denkt, du bist ja blöd, das hat doch mit dem Wal nichts zu tun, deswegen Walnuss sagen. Oder ob es eigentlich im ursprünglichen Wortlaut Walnuss heißt. Dass du es anders betonst.
Also in meinen Augen absolut richtig ist Walnuss.
Walnuss, ja, für mich auch immer, aber rein vom Wort Stamm, weiß nicht, ob man das so sagt. Ich erinnere mich, und das war auf jeden Fall völlig falsch, als wir damals beim ZDF Fernsehgarten waren, die Kiwi Andrea Kiefel hat immer Festival gesagt, statt Festival. Die hat das Wort Festival, was ja ein englisches Wort ist, eingedeutscht Festival gesagt. Mhm. Da gab es auch hinterher so schöne Memes im Netz. Das ist auf jeden Fall safe nicht richtig, da ist es ja auch V-A-L. Aber W-A-L-N-U-S-S, Walnuss, ist mir wirklich, also habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht. Natürlich wissen wir alles, hat nichts mit dem Wal zu tun.
Also krass, ich habe auch gedacht, für mich war ganz klar, du willst mich flachsen, aber stimmt, du hast recht, jetzt nach der Argumentation, klar, kann man das tatsächlich überlegen.
Wenn du die Wörter auftrennst, hast du Wal und eine Nuss, so.
Mhm.
Das ist ja jetzt, Haselnuss ist ja die Hasel und die Nuss. Haselnuss.
Hasel und die Nuss? Wieso Hasel? Was für eine Hasel? Was ist eine Hasel?
Es gibt einen Fisch, der heißt Hasel. Aber krass.
Ich weiß nicht, ob du mich verarschst.
Nein, werden Nüsse nach Fischen benannt?
Ey, wir haben es hier rausgefunden. Hä? Es gibt doch einen Pekan, Alter. Ein Pekanfisch. Ganz normalen Pekanfisch.
Also es gibt den Baum, die Hasel. Da wachsen ja auch Haselnüsse dran, ne?
Aber ich glaube, es hat eher mit dem Fisch zu tun, oder?
Hasel, ja, warte mal. Ja, hier, da ist Google-Suchvorschlag. Wenn man Hasel eingibt, Google-Suchvorschlag ist Fisch. Hasel und dann Fisch. So. Hier, das ist die Hasel, habe ich auch schon gefangen.
Ja.
Ein Weißfisch.
Ja, du, eine Geschichte kann ich dazu erzählen. Ich war ja damals, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ich war im Prinzip, war ich im Urlaub und habe dort, ich habe meine Meinung dazu mittlerweile geändert, aber ich bin auf die Jagd gegangen nach einem Pekan. Und dann, das ist ja große Welt auch. Ja. Und dann habe ich einen Pekan geschossen.
Krass.
Und daher kommt ja auch dann habe ich natürlich...
Die Pekanuss,
genau.
Ja, oder Macadamianuss, ne?
Ich habe einen Macadam, habe ich
Hast du Macadamia geangelt? Oder geschossen, weil eigentlich, also man, es geht ja beides.
Ich habe alles geschossen.
Ach so, du hast ja einen Makadam. Ich habe die Makadamia, das ist ja die weibliche Form. Also die Makadamia lebt ja im Wasser, der Makadam ist das Männchen, der lebt aber am Land. Genau.
Ja, Makadam und ein Pekan habe ich geschossen.
Nein, oh, aber, Wahnsinn. Aber also,
beides Fische, die aber an Land gekommen sind. Das ist, die haben ja quasi so eine Evolution hinter sich. Ja. Können ja, das ist ja wie so ein, wie nennt man...
Gibt es wirklich, ne? Es gibt auch Fische, die an Land gehen.
Welche?
Es gibt in den Tropen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt in den Gebieten, wo diese Mangrovenwälder sind, gibt es eine Fisch... Oh, dein Ton? Ja, das Wackelkontakt.
Ja. Mhm.
Es gibt in den Mangrovenwäldern eine Fischart, die bei Ebbe einfach an Land bleibt, sich in Sand einbuddelt. Es gibt auch eine Fischart...
Haben die denn Füße? Also
ja, ja, die Flossen sind wie Füße, die können darauf richtig gehen quasi.
Aufrecht gehen?
Nein, nicht aufrecht.
Also, aber auf hier.
Die liegen quasi wie ein Fisch auf dem Wasserboden. Es gibt auch Fische, die können nicht schwimmen. Hä? Ja, es gibt Fische, die können nur über den Boden hüpfen.
Wie?
Gibt's auch hier in Deutschland.
Die, hä? Stopp mal.
Die Mühe.
Also stopp mal. Das, jetzt muss ich mal ganz, also was ist denn das für ein, was ist denn das für eine scheiß Evolution?
Ja,
stell dir mal vor, na gut, andererseits, die Vögel gucken auf uns runter so. Und der sagen auch, guck mal, die können nur auf dem Boden rumhüpfen.
Die Mühlkoppe, Alex. Die Mühlkoppe ist ein heimischer Fisch, der hier.
Ja.
Das ist die Mühlkoppe. Und die
ich beschreibe sie mal kurz. Also
sieht die Mühlkoppe, sehr hässlich aus.
Ja, sehr hässlich. Hat irgendwie, wie nennt man diese Flossen, die oben drauf sind?
Rückenflossen.
Rückenflossen. Hat die zwei Stück von, nee, Quatsch. Ah, jetzt verstehe ich. Die hat so zwei Seitenflossen. Eine kleine Rückenflosse und dann eine, die direkt hinter der Rückenflosse ist, die so größer wird und komplett hinten den Schwanz runtergeht. Und das gleiche auch nochmal unterm Schwanz hinten.
Darf ich
sozusagen
mal, ich glaube, ich weiß, wie der Fisch in Mangrovenwäldern heißt. Ich glaube, heißt der Schlammspringer sozusagen, irgendwie sowas? Schlammspringer. Ja, das ist er. Hier siehst du auch schon, wie er an Land ist. Das ist der Schlammspringer.
Aha.
So,
also
Mühlkoppe und Schlammspringer weiß nicht, aber Mühlkoppe hat keine Schwimmblase, kann nicht schwimmen. Weil die Fische haben eine Schwimmblase, wodurch sie Auftrieb haben. Können sie Luft rein, rauslassen, treiben sie auf. Mhm. Wenn du einen Fisch aus zu großer Tiefe zu schnell nach oben kurbelst, das hatten wir in Norwegen,
ja,
dann kommt aus dem Mund, man denkt immer, es ist der Darm, aber aus dem Mund kommt die Schwimmblase raus, weil die den Druckausgleich nicht schaffen, dann bläht die sich mit auf und dann musst du, der Fisch ist dann quasi, du musst ihn dann entnehmen, du musst ihn dann töten, weil der Fisch das nicht überleben würde. So, das sei es drum, fies, ehrlich, die Mühlkoppe hat keine Schwimmblase und dieser Schlammspringer, weiß ich nicht, aber der hat eben Flossen, wo evolutionär, der ist total schlau, dieser Fisch, denn der kann an Land und im Wasser überleben. Aber hat auch den Nachteil, dass er dann an Land natürlich immer bejagt wird, denn die Feinde haben natürlich, wir sind auch bei Ebbe, wunderbar, sind sie alle im Schlamm, gehen wir mal hin, snacken.
Ach Quatsch.
So, worauf wollten wir eigentlich hinaus?
Also ich kann dir, zum Thema Fische kann ich dir sagen, ich weiß nicht, ob es meine Oma oder meine Mutter war, aber ich glaube, es war meine Mutter. Die haben so kleine Mini-Fische, so Kaulquappen oder sowas, ne? Haben die.
Also das sind ja Frösche quasi.
Ja, Frösche,
die
genau.
Die Vorstufe vom Frosch.
So, ja, gut. Aber irgendwas Fischähnliches. Ich war nicht dabei, da war ich noch nicht geboren. Aber die hatten so eine Küche geschenkt bekommen, so eine kleine Kinderküche. Aber damals, ich glaube, vielleicht war es sogar meine Oma. Ich glaube, war meine Oma was. Und damals war es wohl noch so, das war dann nicht aus Plastik, sondern es war so halt eine relativ, ne, so.
Ja.
Und dann haben die da irgendwie gespielt und haben dann diese Kaulquappen da in eine Pfanne gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, ob die wirklich gebraten haben oder nicht, ob da Feuer drunter war oder nicht, hat mir meine Oma auf jeden Fall mal erzählt. Und dann kamen die quasi Hausfrau gespielt und dann gab es hinterher die Dinger zu essen und dann haben sie die einfach aufgegessen. als Kleinkinder, ja.
Ich muss es jetzt einmal googeln, Alex. Wir kamen.
Was war das krass? Bevor wir das weitermachen. Was war denn das Krasseste, was du als Kind gemacht hast?
Ganz kurz, ich möchte das Thema Walnuss klären.
Ja, so. Schließen wir das Walnuss-Thema ab. Du hättest ja eh keine Ruhe gegeben, dann lassen wir das kurz einmal abschließen.
Also es ist tatsächlich...
Ja. In dem Podcast ist es so, da sollte man auch reden. Ne?
Ja, jetzt
oder,
mal,
oder wir
sag
machen
mal bitte ruhig, Alex.
Ja?
Walnuss. Walnuss. Walnuss.
Walnuss. Aber es ist nicht...
Walnuss.
Es ist nicht... Walnuss, es ist auch nicht Walnuss, es ist irgendwas dazwischen, finde ich. Es ist
halt mal das Mikro ans Mikro ran.
Ja.
Den Lautsprecher ans
ja,
Mikro.
Ja, hier mache ich ja.
Walnuss.
Ja, Walnuss, ja schon Walnuss.
Und wenn ich die Lautschrift lese, dann steht da Walnuss. Also dann steht es nicht mit einem schnellen L.
Das ist ein bisschen wie die Frage, was war zuerst da, Huhn oder das Ei? Genau das gleiche ist mit Wal oder Walnuss.
Ach, guck mal hier, in Bayern sagen wir Walnuss mit langem A. Oder Weltschnuss, Walnuss, wie Wal und Nuss. Hier in NRW, ach so, das ist irgendein Forum oder so. Hier in NRW vorwiegend Walnuss, Walnuss. Hört man aber auch ab und zu. Also es ist ganz merkwürdig, ja gut. Vielleicht habt ihr Ideen. Für mich ist es die Walnuss.
Für mich ist auch eine Walnuss, ganz klare Sache. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da so drüber diskutieren kann. Aber gut, du hast gute Argumente geliefert, das muss man an der Stelle auch sagen.
Schon schwierig. So sind wir übrigens auch auf den Fisch, der an Land, weil wir eben beim Macadamia und beim Macadam waren.
Und beim Pekan.
Pekan, genau. Ja, genau. So, jetzt erzählen, frag nochmal die Frage, jetzt geht's
Walnuss-Abgabe. Ja, mich würde mal interessieren, was ist das Krasseste, was du in der Kindheit gemacht hast? Oder was mich eigentlich ehrlich gesagt noch mehr interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin, was die früheste Erinnerung, die du hast?
An der Kindheit?
Ja, also grundsätzlich in deinem Leben quasi. Wenn du ganz zurückdenkst, was ist so die allererste Erinnerung eigentlich, die du hast? Oder zumindest die du so glaubst, dass du hast.
Aber das ist richtig krass, die Frage, ne?
Ja, weil, total, weil, ja.
Also ich meine mal gehört zu haben, man kann sich ab 3-4 Jahren so ungefähr, je nach Entwicklungsstand des Individuums, an die Sachen erinnern. Mir wurde erzählt, dass ich als Kind, und da war ich so 3 oder so, mal in einen Kübel mit Wasser gefallen bin und mein Bruder hat mich rausgezogen, sonst wäre ich da ertrunken, weil ich da ein Papierschiff drauf hatte. Und das ist in die Mitte, ich wollte es packen, bin rein, dann hat er mich da wieder rausgezogen, so. Sonst wäre ich da wohl drin ertrunken, weil meine Eltern waren gerade nicht in der Nähe.
Ui.
Erinnere ich mich aber gar nicht dran, deswegen kann ich auch nicht dankbar sein. Nein, aber ich erinnere mich da nicht dran. Und so das Früheste, woran ich mich erinnere, ist aber schon, es sind aber nur so Fetzen, ist aber der Kindergarten.
Ja.
Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich in der Igelgruppe war. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut daran, dass ich als kleines Kind, warum auch immer, war es mir total unangenehm zu sagen, dass ich mal aufs Klo muss, pinkeln oder ähnliches. Deswegen im Kindergarten, das wussten dann ja die Erzieherinnen auch, weil ich habe mir da wohl auch ein paar Mal dann einfach lieber in die Hose gepisst.
Ich habe dazu auch gleich
noch als aufs Klo zu gehen. So, und oder bin heimlich rausgerannt und habe dann da irgendwo in eine Büsche gepinkelt oder so. Also völlig abstrus. Und dann gab es nämlich im Kindergarten früher, das weiß ich auch noch sehr genau, gab es jeden Tag immer wurde gewählt, wer darf, muss drin bleiben und darf drin spielen und wer darf rausgehen, draußen spielen. Das war im Sommer toll, im Winter war es dann anders und ich war immer der gesagt hat, ich möchte gerne drin spielen und irgendwann hatten die Erzieherinnen und Erzieher das auch raus und ich durfte dann drin bleiben, weil die genau wussten, ich will drin bleiben, damit ich dann in dieser Pause, wo ich frei rumrennen kann, nicht nachfragen muss, kann ich pinkeln gehen, ohne nachzufragen. Und dann gehe ich nicht irgendwo hin oder piss mir womöglich in eine Hose oder so. Und das hatten die irgendwann raus und deswegen war ich eigentlich immer drin dann. So. Aber da hatte ich, warum auch immer, das war mir scheinbar als Kind unangenehm, ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich muss mal Pipi.
Ja, so, ja, aber das war bei mir scheinbar auch ähnlich. Tatsächlich.
Ja?
Ja, wirklich, ja, ja. Also, da kann ich noch was viel besseres, das hat mir meine Mutter vor kurzem erzählt, ne?
Aber erinnerst zwar, du dich dran oder nur, weil sie es dir erzählt hat?
Also es gibt eine Story, da erinnere ich mich dran, die werde ich danach erzählen und eine, die, da erinnere ich mich nicht mehr selber dran, aber die hat mir sehr die Augen geöffnet, was auch hier im Büro manchmal sozusagen zum Tragen kommt. Und zwar, du weißt, ich bin extrem geruchssensibel, ja? Also wenn irgendetwas nicht gut riecht, dann ich kann es nicht kontrollieren, dann kriege ich einen Würgereiz.
Ja, das es ist, reicht ja schon, dass ich dir sage, es könnte vielleicht schlecht riechen, dann kriegst du einen Würgereiz.
Ohne ja, ganz so extrem ist nicht, aber dann spielt der Kopf natürlich auch noch ein bisschen mit und dann denke ich so, was ist
könnte
das hier?
Sein?
Ne? Könnte sein, weiß ich nicht. Aber also ganz krass, ne? Auf jeden Fall hat mir meine Mutter das erzählt. Wahnsinn, dass ich solche Sachen überhaupt. Ey, ich schwöre, hier hören ja mehrere 10.000 Leute diesen Podcast, ich erzähl's einfach. Gut, aber ist egal. Ich habe mit 3 Jahren angefangen, Ski zu fahren, war in meinem Skiurlaub und da war es so, dann ist man ja irgendwann immer auf irgendwelchen Skihütten gewesen, hat mir meine Mutter auch erzählt und dann war es so, hat man ja diese ganzen Schneeanzugsachen an und so und als kleines Kind mit 3 Jahren sowieso nicht, kannst ja gar nicht alleine auf Toilette gehen, auf jeden Fall war es so. Wir sind dann auf so einer Skihütte, eine etwas größere war das scheinbar, sind wir in Richtung Toilette gegangen und weil ich auf Toilette musste und das hat aber scheinbar so unangenehm gerochen, sage ich jetzt einfach mal, auf diesem Weg schon dahin, dass ich einfach auf dem Weg zur Toilette, das war so ein kleiner Gang, so ein kleiner Flur wohl in Richtung Damen- und Herrentoilette, habe ich einfach auf dem Weg das schon gerochen, habe mich einfach übergeben, habe einfach gekotzt. Und das war und das war dann im Prinzip jeden Tag so. Also wir waren dann auf verschiedenen und dadurch, dass da scheinen, in Skischuhen kann man scheinbar auch nicht so gut zielen oder so, es hat auf jeden Fall wohl scheinbar überall immer sehr eklig gerochen. Und ich habe dann andauernd gekotzt und habe mich dann, dadurch, dass ich nicht pinken konnte, andauernd, hab's dann irgendwann nicht mehr gesagt, weil ich auch nicht mehr auf Toilette wollte, weil ich so eklig fand, dass ich, ja. Und im Kindergarten war es so, das gibt's eine Situation, da kann ich mich noch dran erinnern.
Hast du ja auch voll gepisst, ja?
Nein, das ist noch schlimmer.
Hast du eingeschissen?
Also, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, da war ich bestimmt auch erst 4 oder so, da keine Ahnung, da kann ich mich aber dran erinnern, tatsächlich. Ganz, ganz unangenehm. Oh Gott, ich werd rot gleich, ne? Oh Gott. Naja, jedenfalls war es da so, ja, da war es so, da wollte ich sozusagen auch nicht im Kindergarten auf die Toilette gehen, weil ich es auch irgendwie eklig fand oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendeinen Grund wird es gehabt haben, ich weiß es nicht. Und es war Winterzeit und zur Winterzeit hatte ich immer dicke Sachen an, langes Unterhemd, lange Unterhose und solche Sachen. Jedenfalls fiel der Kindergartenmitarbeiterin dann irgendwann auf, dass das irgendwie in meiner Nähe, sag ich mal, unangenehm riecht. hat dann meine Hose ausgezogen und dann war, aber da war nichts drin. Ich habe ja auch eine lange Unterhose angehabt. Aber wenn ich gelatscht bin, als kleines Kind so rumgedackelt, dann ist halt die lange Unterhose, ich sag mal so, da waren drei Beine drin und das eine ist die ganze Zeit so hergeschlackert. ja, weil ich scheinbar einfach dort nicht auf die Toilette wollte.
Das Schöne.
Ah, ja, ja.
Ja, gut, aber als kleines Kind ist das, glaube ich, normal.
Ja.
Na, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ist aber im Übrigen eine total spannende Frage, finde ich, weil das so, ich habe auch eine Sache noch im Kopf, die wurde mir aber auch oft erzählt, aber ich habe auch die Bilder noch im Kopf. Mhm. Auch Skifahren, das erste Mal Skifahren, war ich mit meinen Großeltern.
Ich bereue es jetzt schon, ich schwör's euch, ich bereue es jetzt schon, dass ich das erzählt habe. Ne? Ich sehe schon überall, wo man die Leute dann trifft und so werden. Wir haben leider sehr viele Leute, die diesen Podcast hören. Es wird so viele Gags geben. Ihr müsst mir dann verzeihen, wenn ich ihn manchmal lustig finde. Ich habe ihn bestimmt dann schon 10 Mal gehört.
Ja, du findest es schon witzig. Du scheißt ja jetzt auch noch regelmäßig ein.
Ja, aber das...
Also jetzt gerade ja auch, aber normal halt. Normal eigentlich.
Ja, klar, normal halt.
Normal. Ganz
Standard.
Du trägst ja eine Herrenwinde.
Okay, erzähl mal, was du erzählen wolltest.
Da habe ich einen Skikurs gemacht als kleines Kind. Also wir waren mit unseren Großeltern in Berchtesgaden. Die waren immer in Bergen, so waren wir da. Und mein Bruder, der ist 2 Jahre älter, der ist da runtergesaust, alles gut. Und dann gab es so ein Ding, wo Zeit gestoppt wurde, so Slalom.
Ja.
Und mir, ich habe das nicht verstanden, dass da eine Zeit läuft, ich es in einer gewissen Zeit schaffen muss, um irgendeine Urkunde zu kriegen oder so. Ja, und dann ist mir irgendwie ein Handschuh runtergefallen während der Fahrt. Dann habe ich angehalten und meine Oma, na los, Johannes, schneller, komm runter. Und ich habe immer nur gerufen, ich komme gleich. Und habe meinen Handschuh ganz entspannt aufgehoben, habe mich nochmal kurz hingesetzt, habe den angezogen. Schneller, beeil dich, du musst jetzt runter. Ja, ich komme gleich. Dann habe ich... Und dann habe ich irgendwie, das Ziel waren, was weiß ich, 1,5 Minuten, ich habe irgendwie 10 gebraucht, habe dann sozusagen die Urkunde nicht bekommen, weil ich zu langsam war.
Ich komme dann gleich.
Ja, und dann war mir, Skifahren war mir dann auch zu doof, es hat mir scheinbar nicht so einen Spaß gemacht, dass ich dann lieber Schneebälle in einen Fluss, der da floss, oder einen Bach geworfen habe und immer gerufen habe, tschüss, bis nach Amerika.
Ja?
Tschüss, bis nach Afrika, sowas, ja.
Wie alt warst du da ungefähr?
Auf jeden Fall noch nicht in der Schule, 5 vielleicht.
Ja. Okay, bist du regelmäßig Ski gefahren damit als Kind?
Nee, ich war dieses eine Mal Skifahren, da habe ich es gelernt. Dann war ich nie wieder Skifahren, glaube ich.
Ah, echt?
Krass. Ja, ich war dann irgendwann mal nach dem Abitur, bin ich mal Snowboarden gegangen, das war super, in Tschechien. Da sind wir rübergefahren, weiß ich, 4, 5 Leute, ins Riesengebirge. Ich kann euch sagen, das ist eine andere Hausnummer, alles Eispisten gewesen. Ich noch nie auf dem Snowboard gewesen und es hieß nur Snowboardkurs. Das ist für Amateure, brauchen wir nicht. Snowboard unter die Füße geschnallt und alle 2 Meter aufs Maul gelegt.
Ich
nach dem ersten Tag, am nächsten Tag konnte ich mich nicht bewegen. Ich habe den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen, hatte nur Schmerzen, weil mir alles wehtat. Mir ist an dem ersten Tag, ich habe mich hinter einem Sprung, habe ich mich gemault und dann kam ein Skifahrer und ist auf mich raufgesprungen. Einfach auf mich rauf. Er ist auf mich rauf und weitergefahren, weil er auch nichts machen konnte. Und ich lag da so, oh, au, Schmerzen. Das war ganz schlimm, ne? Ich war so froh, als ich irgendwann unten war, von diesem Scheißberg runter war und irgendwie es nach unten geschafft habe. Am dritten Tag habe ich da meine Technik geändert. Da bin ich nicht mehr immer sozusagen Snowboard nach unten geneigt, Vollgas, 10 Meter später aufs Maul, sondern bin quer gefahren, habe es langsam eingedreht, wieder quer, so wie beim Ski, da karfst du ja auch so. Und dann ging es.
Fährt man doch auch Snowboard,
oder? Ja, aber ich war noch nie drauf. Ich habe mich raufgestellt, Vollgas. Und dann habe ich mich gemault. Jedes Mal auf die Schnauze fallen. Immer auf Vorder, auch manchmal auf Rücken, aber meist auf Bauch.
Ja, klar, du. Ja, geil.
Und was ich bis heute nicht kann, ist eine Innenkurve fahren. Ich konnte nur auf den Hacken Kurven fahren. Mhm. Innen habe ich nicht geschafft, sodass ich dann automatisch, wenn ich einen Berg runter. Also ich konnte dann am Ende, ohne mich zu maulen, den Berg runterfahren in einem Fluss. Allerdings im Prinzip musst du dir das vorstellen, ich bin ein ganzes Stück gefahren, schneller. Dann habe ich mich über die Hacken quergestellt, abgebremst und bin dann, wenn ich erst mit dem rechten Fuß nach vorne bin, habe ich es dann gedreht mit dem linken Fuß nach vorne, sodass ich dann wieder über die Hacken. Und so habe ich immer nur die Stellung gewechselt. Ich musste aber nie über die Innenseite, weil die Kurve, das habe ich nicht gekonnt, eine Kurve über die Innenseite fahren. Ah, okay. Also wenn eine Rechtskurve war, bin ich mit dem rechten Fuß nach vorne um die Kurve rum. Wenn dann als nächstes eine Linkskurve war, habe ich das Board gedreht mit dem linken Fuß nach vorne, um über die Hacken die Linkskurve zu fahren. So. Verstanden?
Nicht ganz.
Egal. Ist auch scheißegal. Ich habe es auf jeden Fall hinbekommen, hatte aber richtig Schmerzen im Urlaub. Aber Ski gefahren bin ich nicht wieder. Ich muss ehrlich sagen, es reizt mich. Also Corby macht ja eigentlich einmal im Jahr einen Skiurlaub und mich persönlich reizt es irgendwie nicht so. Ich mag das Essen da auf den Almhütten, um mal die Brücke zum Essen vielleicht auch zu schlagen. Ich finde das geil mal. Na gut, Germknödel reizt mich auch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch,
Germknödel.
So ein Hefeklops
mag sein, dass mit falsch Mohn oder was. Aber ich habe gehört, mir sagen lassen, dass die Germknödel alle aus, oder fast alle, aus derselben Produktionsstätte kommen und einfach nur tiefgefroren und egal wo du denn isst, es ist eigentlich immer aus derselben, es gibt irgendwie eine Firma, die für alle möglichen Marken Germknödel macht und
ja, ich glaube geschmacklich hängt es dann davon ab, wer die bessere Fertigvanillesoße nimmt.
Das kann sein, ja.
So wie Dampfnudeln finde ich auch schrecklich, aber gut, ist Geschmackssache. Was ich gerne auf einer Almhütte esse, ist Milchreis, Zimt und Zucker, wunderbar. Sowas mag ich gern, heißer Kakao dazu, fantastisch. Also das Essen, gerade so Österreich oder Südtirol, Tirol, die Region, diese ganzen Gegenden finde ich total geil. Bayern da unten und so, Alpen. Aber Skifahren reizt mich nicht. Was ich gerne mache, ist Wandern gehen. Also Wandern feiere ich.
Also ich bin sehr viele Jahre Ski gefahren und auch mal Snowboard versucht, habe mich dann immer auch immer hingelegt und bin dann immer über die Kante, habe ich mich immer quasi bupp nach vorne auf.
Ja, also, das habe ich, als ich frontal runter bin, ich dann immer über die Innenkante aufs Maul geflogen. Ja. Immer voll auf die Schnauze. Mhm,
ja, das konnte ich auch nicht gut. Aber Skifahren konnte ich gut. Mhm. Ich bin aber einmal, auch als Kind, da sind wir auf irgendeinen Gletscher gefahren.
Oh, krass.
Und da,
das ist nochmal anders,
Gletscher. Ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, ich war im Lift und hatte schon irgendwie so ein bisschen Angst davor. Mhm. Und das war auch, glaube ich, der Fehler, weil ich konnte sehr gut Skifahren zu dem Zeitpunkt schon. Da war ich, keine Ahnung, wahrscheinlich schon so 8, 9 oder so.
Krass, da bist du ja schon fast erwachsen.
Nein, aber ich meine, seit meinem dritten Lebensjahr jedes Jahr Ski gefahren.
Oh, das ist heftig.
Und ja. Deswegen, da konnte ich schon wirklich gut fahren. Und hab dann aber so Angst gehabt. Und auf jeden Fall habe ich mich da auch, keine Ahnung, 2 Minuten, nachdem wir oben waren, bei Abfahrt habe ich mich hingelegt. Und zwar so hingelegt, dass ich mir tatsächlich mich dolle verletzt habe. Mhm. Ich weiß nicht genau mehr, was war irgendwas mit dem Bein, aber auf jeden Fall war es so doll, dass ich mit so einem Schneemobil abgeholt wurde und hinten in der Trage sozusagen drin und dann runtergefahren wurde dann direkt
schon doller, ne?
ins Krankenhaus, alles geröntgt und so, und dann konnte ich auch nicht mehr Ski fahren und dann war da irgendwie, da war ein bisschen doller, ja. Dann war das für mich, ja.
Nee, ich weiß nicht. Ich feiere Schnee schon und so. Ich finde das auch cool, irgendwo runterzufahren. Das ist ja irgendwie auch so. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Menschen finden es toll, irgendwo runterzufahren. So, wenn du irgendwo, das ist so wie so eine Wasserrutsche. Wenn du im Schwimmbad bist und das sind krasse Wasserrutschen, dann habe ich diesen kindlichen Trieb in mir. Geil, ich muss da hoch, um runterzukommen, so um runterzufahren. Das ist schon cool irgendwo. Sommerrodelbahn. Mein Trinken ist gerade umgefallen, sorry. Sommerrodelbahn habe ich auch immer gefeiert. Im Harz gibt es einen, die ist ziemlich cool. Aber ja, dieses alleine dann Weißt du, ich stehe nicht so gerne so früh auf und dann musst du, wenn du Skiurlaub machst, jeden Tag früh aufstehen, das ist dann schon für mich irgendwie schwierig. Da musst du dich immer in 8000 Klamotten reinzwängen, kannst dich kaum bewegen, dann schwitzt du irgendwann wie ein Schwein da drin, aber es ist außen arschkalt, dass du dich auch nicht ausziehen kannst, sonst holst du den Tod und so. Also ich weiß nicht, ist...
Was hast du als Kind am liebsten gemacht, so urlaubstechnisch?
Ganz klar, also entweder, wir waren mit meinen Eltern ja immer nur, entweder waren wir oben an der See, meistens Ostsee dann, oder wir waren unten, meistens waren wir in Bergen, also meistens Sommerurlaub in Bergen, Alpen, es erstreckte sich so von, Berchtesgaden, also unten Bayern die Ecke, Berchtesgaden ist noch Bayern, ne?
Ja, ich keine Ahnung.
Bis nach, an Gardasee, Bardolino, Gardasee übrigens auch kulinarisch fantastisch.
Du versuchst immer noch Essen reinzubringen, ne? Ja, aber mich interessiert es viel mehr, was.
Ja, mache ich ja auch gleich, erzähle ich dir. Aber Gardasee war ich auch später nochmal. Weißt ja, vor ein paar Jahren und kann dir sagen, das ist als Urlaubsziel aus meiner Sicht überragend, weil du in Italien immer geil essen kannst. Pizza vom Allerfeinsten und du hast am Gardasee beides, was ich gerne mag. Nämlich einmal den See zum Baden. Der ist geil. Und du hast dort die Berge. Unter anderem den Monte Baldo. Der Monte Baldo ist ein sehr, ich weiß gar nicht, ist auf jeden Fall bekannt, ein sehr hoher Berg. Da kannst du voll geil wandern gehen. Und da gibt's dann irgendwann, gibt's oben auf Monte Baldo die Stelle, da kommt ein Schild. Auf dem Schild sind dann Symbole und auch Sachen durchgestrichen. Da ist dann der Turnschuh durchgestrichen, weil du hast als alter Wanderprofi, ich war ja sehr, sehr viel wandern.
Okay, aber also bist du immer noch bei dem, was ich vorher mit dem, was du als Kind gemacht hast?
Ja, ja.
Oder? Okay.
Wandern.
Okay, gut. Ja, okay. Ja.
Das habe ich viel gemacht und das wollte ich hier gerade erklären. Und dann kam ich auf Monte Baldo. Da gibt's nämlich dann ein Schild und dann wird's erst interessant, das feiere ich immer noch sehr, wo dann der Turnschuh durchgestrichen ist. Die Turnschuhwanderer sind dann raus, die können umdrehen und dann geht's für die Wanderer, die richtig ausgerüstet mit Bergschuhen und so weiter. Und dann sind auch so Schlangen und sowas abgebildet, da wird's dann also ein bisschen wilder. Das feiere ich, weil du dann wirklich so in der Natur bist, du begegnest wenig Menschen. Das feiere ich und ansonsten, was ich heute natürlich am liebsten mache oder gerne mache, Angelurlaub auch klar. Als Kind war es meistens Wandern. Und ich war ein paar Mal auch.
Echt? Als Kind bist du gern gewandert? Oh nee, das habe ich.
Habe ich als kleines Kind nicht gefeiert, aber relativ schnell kam dann bei mir der Umschwung, dass ich gemerkt habe, ey, das macht total Spaß, weil es ist immer nur die erste Stunde anstrengend. Danach konnte ich gehen wie von selbst so und bin immer der Erste oben auf dem Berg gewesen, bin richtig losgestratzt. Gab ja feste Wanderwege, hatten meine Eltern noch keine Sorge, dass wir abhanden kommen, weil die Wanderwege sind alles safe so. Und ich hatte auch dann so Wanderstöcker, richtige. Gerade bergab ist es wichtig wegen der Knie, ne? Und so, das war genau meins.
Ich bin auch mal gewandert, das, wo du es gerade sagst, weil die Wege und so, da kann man nicht verloren gehen und so. Ich war auf Klassenfahrt in, ich glaube, Uslar oder so, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit U, ich weiß nicht mehr genau, da waren wir so.
Wo ist denn Uslar?
Oh, ich weiß es auch nicht mehr genau, es ist irgendwo in der Nähe, es war, also für mich als Kind, in dem Alter war es gefühlt super weit weg, aber es war, glaube ich, gar nicht so weit weg. Da werde ich so um die 10 oder so gewesen.
Kleinstadt sein. In Niedersachsen, Uslar.
Ja, ich denke, ja, ich glaube, so um die 10 werde ich gewesen sein. Auf jeden Fall sind wir dann dort losgewandert, durch irgendeinen Wald und dann auch in so, für mich als Kind waren das große Berge, das waren irgendwelche kleinen Hügel wahrscheinlich, ja. Ne, in so einem Wald halt, ne, so.
Ja, ja.
Und das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ich hatte gar keinen Bock und bin dann mit einem Kumpel von mir, Mirza hieß der, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, habe ich mich so ein bisschen nach hinten fallen lassen, weil er hatte auch keinen Bock so zu latschen. Und wir sind als Gruppe dann schon wieder so zurückgewandert sozusagen Richtung Landheim, ne? Und Mirza und ich sind halt sehr, sehr weit zurück gewesen und haben dann irgendwann die Leute auch nicht mehr gesehen. So. Und dann, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber auf jeden Fall sind wir an eine Weggabelung gekommen und
nein.
Und wir haben uns scheinbar für die falsche entschieden. Es war jedenfalls so, dass wir dann weitergegangen sind. Und dann aus dem Wald plötzlich auch so rausgegangen sind, auf so Felder zugegangen sind, auf so einem Feldweg waren wir plötzlich, wo dann am Ende so ein Haus war und nichts weiter aber. Und dann war uns schon klar, okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht hergekommen, weil das kennen wir so alles hier nicht. Wir sind eigentlich die ganze Zeit durch den Wald gegangen. Und Dann haben wir erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Sind wir erstmal zurückgegangen, sind wir in die andere Richtung wieder gegangen und dann waren wir uns aber auch unsicher, haben gedacht, nee, hier war es irgendwie nicht, dann wieder zurück. Und wir sind dann tatsächlich schon mehrere Stunden sozusagen unterwegs gewesen, ist es dann auch langsam dunkel geworden.
Und hattet ihr Handys da
nein,
schon?
Nein, hatten wir nicht. Ich hatte mein erstes Handy mit 12 Uhr 13 ja. oder so und da war ich, wie gesagt, zu 10. Ja. Und es ist schon dunkel geworden und wir waren dann da in diesem Waldstück und haben uns aber auch nicht getraut, zu diesem Haus hinzugehen. Dann irgendwann, als es richtig dunkel geworden ist, haben wir uns dann getraut, zu dem Haus hinzugehen, weil es einfach, man hat auch nichts mehr gesehen dann, ne? Und das war, wir waren halt in einem Wald und da war ja kein Licht, keine Beleuchtung, nix.
Nö, selten im Wald.
So, und dann war das Einzige, was wir gesehen haben, dieses eine alleinstehende Haus da am Feld, ne? Und wir als Kinder, ne? Und jedenfalls haben wir dann da geklingelt und dann haben wir gesagt, ja, wir sind vom Landheim, bla bla bla. Und dann hat der Typ halt da angerufen und da war schon Aufruhr ohne Ende, ne? Polizei schon alles gerufen. Echt? Und so, ja klar, wir waren stundenlang weg,
ja,
wir waren
ja. einfach weg. Na gut, ist auch unverantwortlich, dass ihr sozusagen
abhanden. Niemand hat uns oder? Ja, das hat ja keiner uns, also keiner wusste, wo wir sind und nix, ne? Und dann sind wir aber, dann abgeholt worden und dann war alles wieder gut. Aber dann, wir sind wieder ins Landheim gekommen, da waren alle schon durch mit dem Armbrot essen und so. Es war auch stockdunkel draußen. Mhm. Wir waren 10 Jahre und haben nicht zurückgefunden. Ja. Und vielleicht wandere ich deswegen auch nicht so gerne. Aber wobei, nee, es hat mir da schon keinen Spaß gemacht, deswegen haben wir uns ja zurückfallen lassen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Da habe ich auch richtig Angst gehabt dann irgendwann.
Ja, glaube ich, natürlich. Also,
ja, ja.
Aber Angst, also ich hatte schon Erlebnisse, es war auch der Monte Baldo, da setzte plötzlich mitten oben auf dem Gipfel, da setzte plötzlich Platzregen und Gewitter ein. So, da kriegst du Schiss, weil das ist ja eine ganz andere Hausnummer, wenn die Blitze da in den Berg reinhämmern, ne?
Habt ihr das gesehen, wie die im Berg reinknallt?
Ja, ja.
Wie weit waren die weg?
Schon weiter weg, das war ja sehr weitläufig, ne? Aber du hast schon gesehen, du spürst auch wie so, nicht ein Erdbeben, aber so Erschütterung, wenn das so...
Wie alt warst du da?
Das war... Boah, wie alt war ich da? Was war das mit meinen Eltern, der Urlaub? Ich glaube ja, da war ich vielleicht 14 oder so.
Krass.
Da hatte mein Vater durchaus auch stärkere Bedenken und wir sind dann, da habe ich mir, also wir sind schnellen Schrittes dann zur nächsten Bergstation gegangen, um irgendwo in einem Haus zu sein. Ne?
Hä, aber was war es für ein Urlaub? Also seid ihr dann, normalerweise wärt ihr hochgegangen und dann wieder runter in eure Unterkunft sozusagen? Nee,
also du fährst meistens bis zur Mittelstation sind wir meistens gefahren. Mit dem Lift?
Mit dem Seilbahn, ja.
Ja, genau. Und dann hochgewandert bis zum Gipfel, je nachdem, Monte Baldo ist sehr, sehr weitläufig. Mhm. Aber es gibt auch andere Strecken in Bayern, die Kampenwand zum Beispiel, weiß nicht, ob Bayern oder Österreich, voll geil, da hast du das letzte, da hast du eine Hütte. Dann hast du ein Stück so, wo du über Weideflächen gehst bis zur nächsten Hütte und ab da beginnt dann der richtige Berg. Da gehen dann auch nur noch die, die Bergschuhe haben, weil du gehst sehr steile Schotterwände hoch, wo du auch abrutschen kannst, kletterst dann auch ein Stück, also kletter in Anführungsstrichen über hohe Steine und gehst das letzte Stück am Gipfel sozusagen auf einem halben Meter breiten Weg. Links von dir geht's einen Kilometer in der Tiefe und da ist nur so ein Stahlding, was dich sozusagen schützt, wenn du einfach rüberplumpst, also wenn du dich darüber beugst und runterfällst, bist du hin, das ist außer Frage, dann gehst du hoch und so. Monte Baldo ist anders.
Okay, ja. Aber ihr habt quasi immer Tagesausflüge
gemacht. Genau, immer
Tagesausflüge. Hoch und dann seid ihr wieder runter.
Und dann bis zur Bergstation zurück und dann runtergefahren.
Okay, und in dem Fall habt ihr aber gesagt,
ja, in dem Fall waren wir schon oben, dann kam dieses Gewitter auf und dann sind wir schnell zur Bergstation und sind halt früher zurück.
Ach so, okay.
Ja,
okay.
Aber das war schwierig und ich habe mir auch, glaube ich, beim Wandern habe ich mir so einen schnellen Schritt angewöhnt, sag ich mal. Mhm. Also wenn man zu Fuß geht, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, aber so, wenn ich unterwegs bin, werde ich immer zurückgepfiffen, da heißt, wir sind nicht auf der Flucht, du musst jetzt nicht rennen, so, weil ich einfach generell irgendwie schneller gehe.
Ja, okay.
Und das habe ich mir, glaube ich, in Bergen angewöhnt, da war ich nämlich auch immer der Erste. Ich hatte dann Bock, so.
Ja.
Bock und dann bin ich so in einem Flow drin, dann marschiere ich und dann gucke ich Pflanzen. Ich war ja durch meinen Opa früher, weißt du, geprägt. Ich habe mir nach Blumen habe ich geguckt, nach Steinen habe ich Ausschau gehalten und so.
Ja, erzähl, das wird
ja nonstop. Ja, was heißt, erzähl nicht.
Also ich muss da mal eine Sache sagen für alle Leute, die jetzt auch zuhören. Ne? Ich finde gerade diese Geschichten von deinem Opa und so, ne? Also ich höre Hannes bei diesen Geschichten extrem gern zu.
Ja, mein Opa hat mich auch geprägt,
wirklich? Ganz stark. Also deswegen frage ich auch so was hast du, Hannes und ich, wir kennen uns ja nicht, seitdem wir Kinder sind, sondern wir haben uns ja als Erwachsene kennengelernt und ich finde das tatsächlich
interessant. Ja, vorgestern kann man sagen.
Nein, aber ich finde das ja wirklich interessant, weil ich finde, das gibt auch so, ja, weiß nicht, noch so Einblicke, ne, die man sonst so nicht hat, obwohl wir uns sehr gut kennen, aber die Kindheit von dem Gegenüber kennen wir nicht so, nicht so im Detail, ne. Und ich muss aber auch sagen, die Geschichten, die du über deinen Opa immer erzählst, die höre ich mir sehr gerne an. Ich finde auch, Hannes kann nämlich sehr, sehr gut erzählen, so, hat so eine gute Erzählstimme und so. Mhm. Habe ich dir doch vor ein paar Jahren schon mal, schon mal erzählt, dann kann ich, ja.
Also, mein Opa grundsätzlich wohnt in Hessen und hatte so einen schönen Steingarten.
Der Steingarten, das ist bei uns im Büro, der legendäre Steingarten.
Ja, und der war auch in dem Ort, also Spangenberg heißt die Stadt bei Melsung, durchaus bekannt, weil da eine Hauptstraße war und es war durchaus dort bekannt. Ja klar, das ist der Steingarten hier. Da gucken auch Leute über den Zaun so und er hatte halt...
Aber wie der Steingarten, erklär das mal, ist das wirklich, also wie sah der aus und was war, hat denn so besonders gemacht?
Ein Garten, wo ganz, ganz viele große Findlinge, Steine lagen, die auf natürliche Art und Weise Kanäle durch die Steine hatten, aber teilweise auch künstlich reingebohrt von Opa und so. Und dann waren in diesen Lücken in den Steinen überall Pflanzen und er hatte dann von oben irgendwo Wasser reingegossen. Durch die Kanäle ging das dann durch die Steine und so. Es sah im Prinzip, stell dir vor, du die Alpen in Miniatur. Im Prinzip sah es aus wie eine Berglandschaft in Miniatur.
So. Ach krass, ich habe immer gedacht, wenn du von Steingarten von deinem Opa redest, habe ich wirklich immer gedacht, dass einfach, da standen nur Steine rum.
Nein, das ist ein komplett bepflanzte Steine in Miniatur und da war dann auch, er hat auch, also mein Opa war ja höchstgradig illegal, das kann ich sagen, weil er ist verstorben. Mein Opa ist in den Alpen gefahren, der ist jedes Jahr 2-3 Mal war in den Alpen, der war nur in den Bergen. Mhm. Er hat auch, als er gestorben ist, so in seinem Testament, es wurde dann auch Geld für die Bergrettung und so gespendet, ne? Das war ihm wichtig, das war so sein Thema. Und er hat Erde extra aus den Alpen mitgenommen, also er ist in die Berge gefahren und hat ein Auto voll Erde mitgenommen. Warum? Denn, naja, weil in der Erde dort, wo bestimmte Blumen wachsen, Orchideen, Alpenpflanzen und weiter, natürlich bestimmte Mineralstoffe und Pilze sind und die sind halt in der Erde. Und deswegen brauchst du auch die Erde. Du kannst nicht eine normale Blumenerde nehmen und dort eine Pflanze X reinpflanzen, die einen kalkhaltigen Boden mit denen den Pilzsporn braucht. Das wusste er ja alles. Und so hatte er es auch geschafft, in seinem Garten Blumen zu kultivieren, die normalerweise ab 2.500 Meter Höhe wachsen. Die hatte er in seinem Garten.
Okay.
Deswegen war der so besonders. Und er hat das an mich vermittelt und hat mir dann auch die Sachen mitgegeben. So hatte ich bei meinen Eltern im Garten einen eigenen kleinen Garten. Das als 10-Jähriger hatte ich einen eigenen Garten.
Ehrlich?
Ja, weil ich das so toll fand. Und da habe ich alle möglichen Pflanzen vom Enzian hier, blau blüht der Enzian, hatte ich verschiedene Arten. Auch es gibt auch lila blühende Enzian und so. Über den Seidelbast, das ist auch so ein kleiner Baum, bis hin zum Edelweiß,
was
ab 2.500-3.000 Metern Höhe wächst, hatte ich alles.
Ich lerne
da
wirklich. Gibt's
immer noch, die sind immer noch da.
Ich lerne gerade eine ganz neue Seite an dir kennen.
Ja, aber die
hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass du als 10-Jähriger, wo ich gefühlt irgendwie das nur cool fand, irgendwie mit einer Plastikpistole rumzuschießen oder Ball zu spielen oder so, hast du gesagt, nicht gehen Garten.
Ja, ich hatte Garten und der ist da auch immer noch, der Garten. Und ich habe dann natürlich das von meinem Opa abgeguckt und bin dann auch in
Ferien. Schau mal, du hast immer noch diesen Garten.
Den gibt's da immer noch, den pflegen natürlich meine Eltern, aber der Garten ist da natürlich immer noch, weil da auch die ganzen Blumen, da sind die Pflanzen, die aus Opas Garten kommen, die irgendwann mal vor 30 Jahren aus den Alpen geholt hat. Da sind Enziane, Edelweiß, ich habe verschiedene Orchideenarten, die in Alpen, aber auch teilweise hier bei uns in den Gegenden wachsen. Krass. Die sind da alle. Und natürlich alle illegal ausgebuddelt. Das sind alles Pflanzen, die unter Naturschutz stehen. Die hat Opa natürlich alle illegal ausgebuddelt.
Die stehen unter Naturschutz?
Ja, natürlich. Du darfst keine einzige Orchidee in Deutschland darfst du irgendwo entnehmen, ausbuddeln. Die sind alle geschützt. Ach, Opa war aber großer Orchideen-Fan und Alpenpflanzen-Fan. Er hat auch viel gekauft, aber Orchideen sind alle ausgebuddelt.
Aber ich habe keine Ahnung, kannst du eine Orchidee einfach kaufen, nicht im Blumenladen oder in einem
südamerikanische, ja, diese Schmetterlingsorchideen
ja.
Und so. Die Standarddinger für drin, ja klar. Aber heimische Orchideen kannst du nicht. Also so einen heimischen Frauenschuh, den musst du ausbuddeln. Ich wüsste nicht, dass man ihn irgendwo kaufen kann.
Ach,
der wächst halt auch nur und Opa hatte die wildesten, also wirklich die geilsten.
Der hatte Pflanzen, die im Prinzip, die es nicht gab. Die konntest du nicht dir besorgen einfach.
Nein, die kannst du nur illegal ausbuddeln. Die hatte er im Garten alle. Ja. Also er hatte bei meinem Opa im Garten war eine Riesenkultur, eine richtige Stau, also eine Riesenfläche heimischer Frauenschuh. Seltenes Ding. So. Ne? Er hatte Ragwurz heißt die Familie der Orchidee. Ragwurz Bienen, Ragwurz Fliegen, Ragwurz Hummel, Ragwurz, gibt's verschiedene. Hat er alle. Gibt's übrigens auch bei uns in Hannover, ich kenne einen Ort, habe ich als Kind mit meinen Eltern entdeckt, diesen Ort. Der wurde so 10 Jahre später, hat den auch irgendein Naturschutzbund entdeckt und erstmal geschützt, den Bereich. Da wachsen wirklich ganz, ganz selten Orchideen, die es hier oben eigentlich gar nicht geben sollte, wachsen da, weil da ist eine Mergelgrube, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist.
Eine was?
Mergelgrube, da wird Kalk abgebaut. Da ist halt ganz kalkhaltiger Boden und durch diesen kalkhaltigen Boden wachsen bestimmte Pilzsorten im Boden, die genau diese Orchideen brauchen. Und die gibt's hier in unseren Gefilden, gibt es nur dort. Und ansonsten fängt das so ab der Rhön, also irgendwo so Mittel-Südhessen an, dass es die überhaupt findbar gibt.
Aber
in Deutschland.
Mal eine andere Frage. Wenn du sagst, diese Pflanzen sind ja heute noch bei den Eltern im Garten.
Ja.
Und die brauchen diese bestimmte Erde. Ja. Diese Nährstoffe und Kalk und so, das ist doch irgendwann aufgebraucht. Und müssen sie sich nicht dann auch irgendwann neue Erde besorgen?
Nee, ich weiß nicht, wie es mit der Erde abläuft. Wir haben uns auch ganz viel Erde aus diesem kalkhaltigen Gebiet, was hier bei uns in der Ecke ist, geholt. Einfach Erde ganz viel geholt. Und Meter ausgehoben und nur diese Erde reingemacht. Also dieses Areal, wo die Blumen sind. Aber ich glaube auch, dass die Blumen oder diese Orchideen, die wir hier haben, die sind hier oben auch durchaus häufiger, die bei mir so lange gehalten haben und immer noch da sind. Und die haben sich auch vermehrt. Die sind mittlerweile, meine Eltern haben einen kleinen Gartenteich. Um den Gartenteich herum wachsen die auf einmal auch. Auf natürliche Art und Weise haben die sich bei uns komplett ausgebreitet.
Krass.
Und da ist kein Kalkboden. Also ich glaube, die haben sich irgendwie schon selber akklimatisiert angepasst. Keine Ahnung.
Krass.
Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend.
Hä, und die überleben auch, wir hatten noch vor einem Jahr, diesen richtig krassen Winter und so. Das überleben die alles.
Das überleben die. Das sind ja alles Blumen, die, diese Pflanzen, die da sind, sind ja Deutschland, Österreich, Berge gewöhnt. Da ist Winter, okay. Schnee, Eis, das ist alles gar kein Thema. Die kommen ja aus den Gebieten, sind ja keine Opa hat es aber auch bei sich, hatte er es auch geschafft, einen südamerikanischen Frauenschuh zu pflanzen im Garten, der ist jedes Jahr wiedergekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht.
Krass.
Also er war ein richtiger Freak, was das anging und hat mir natürlich sehr, sehr viel mitgegeben. Und das hat mich stark geprägt, deswegen bin ich auch so ein Wanderfan, weil er war auch nur wandern, weil er sagte, was will ich, also er sagte immer, was will ich denn irgendwo hinfliegen in der Sonne, das mache ich heute sehr gerne und dann einfach mal am Strand chillen und was sehen, aber sagte, was soll ich denn da, ich gehe in die Berge wandern, da kann ich wenigstens gucken, Blumen gucken, dies, das, er wusste auch wann, wo die besten Zeiten sind und dann wurde er hin, Schmetterlinge waren ja auch sein Thema, hat ja von früher noch haben meine Eltern jetzt eine Schmetterlingssammlung, früher war es erlaubt, die zu fangen. Die wurden dann erstickt, die Schmetterlinge. Also das war früher normal. Da wurde ein Gas benutzt. Die kamen in einen Behälter, in dem Gas drin war, kurz rein.
Aber das ist ja auch übelst asozial.
Ja, natürlich. Das war aber früher, die wurden ja irgendwann geschützt. Mein Vater hat damals als Kind noch mit ihm Schmetterlinge. Da haben die Urlaube gemacht, um Schmetterlinge zu fangen. Die waren in Kroatien, in Tschechien, überall. Und dann immer gleich von einer Art so 10 verschiedene, dass du 10 Individuen hast. Und dann gibt's so Schaukästen. Da sind die alle, die wurden alle damals ordnungsgemäß erstickt und danach auf so ein selbstgebautes Teil von Opa gespannt. Da waren so Fäden, hast die Flügel ausgeklappt, unter die Fäden gemacht, in der Mitte eine Nadel durch und dann wurden die getrocknet. Und danach wurden die da rausgenommen, in den Schaukasten gesteckt. Und so haben wir eine Schmetterlingssammlung, keine Ahnung, 12, 13, 14 Schaukästen voll Schmetterlinge. Krass. Im Prinzip alle europäisch heimischen Arten an Schmetterlingen. Die teilweise auch schon übrigens, gibt es einige davon schon gar nicht mehr.
Warum? Oder nur noch man die gefangen hat und dann getötet
ja,
hat.
Ja, oder nur noch ganz wenige Tiere. Ja, die sind damals noch nicht ausgestorben. Die wurden dann unter Naturschutz gesetzt, weil man gemerkt hat, irgendwie wird es weniger. Ich glaube nicht durch das Fangen, ich glaube eher durch die Umwelteinflüsse.
Natürlich, ja.
Aber das war früher Standard. Ne? Das gab's. Und auch das Ausbuddeln von Orchideen war früher auch normal. Deswegen hat der Opa gesagt, wieso soll ich das heute nicht mehr machen? Ich nehme eine weg, hier stehen Hunderte. Warum soll ich mir die eine nicht mitnehmen? War für ihn völlig unverständlich. Für mich natürlich auch als Kind, habe ich auch nicht verstanden.
Aber witzig, wie unterschiedlich. Also während du da sozusagen deinen Garten hattest, habe ich so Sachen gemacht wie, keine Ahnung. Ich weiß eine Sache noch. Ich bin ja gerudert früher, weißt du ja. Dann waren wir im Trainingslager. Da war ich da war ich wahrscheinlich schon 15, vielleicht 16, 15 eher. Und dann waren wir auch in den Bergen irgendwo. Und in dieser Trainingslagerstätte sozusagen, da gab es ein Fahrrad mit einem Tacho sozusagen dran. Und da gab es auch ein Bobbycar. So, und da gab es vor allem, war es bergig und es gab einen Feldweg, der da runtergeführt hat.
Geil.
Und dann habe ich mich aufs Bobbycar gesetzt und bin diesen Berg runtergekachelt.
Natürlich.
Wie ein Hammerkranker. Ja. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es waren an die 70 km/h, die ich damit gefahren bin. Ist natürlich lebensgefährlich. Also, weil wir, einer ist mit dem Fahrrad dann nebenher gefahren, auch absolut lebensgefährlich, aber auf dem Bobbycar noch viel bekloppter. Oder waren es 70? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall eine absolut hammerkranke Geschwindigkeit. Man konnte auch nicht mehr bremsen und nichts. Also das war einfach, man hat dann mit den Füßen irgendwie sich versucht abzubremsen und hat dann, keine Ahnung, gefühlt 100 Meter gebraucht, bis man da abgebremst hat und die Schuhsohlen waren so richtig, so abgeschmirgelt und so, hat richtig nach Gummi gestunken halt, ne?
Das ist wie wenn du einen Burnout siehst.
Krass.
Aber das habe ich früher auch gemacht mit Bobbycar, ne? Bei meinen anderen Großeltern in der Rhön bei Fulda wohnten die. Mhm. Da ging es zu dem Haus hin, ging es eine Straße runter, die sehr, sehr steil, extrem steil war. Sowas wird es hier bei uns nicht geben, so eine steile Straße. Und die ging halt noch ein Stück um eine Kurve weiter und dann stand einer immer unten, hat gerufen, kommt kein Auto, und dann ist der andere oben runter. Und dann ging es aber so 150, 200 Meter steil bergab, Vollgas, und dann auf die großzügige Auffahrt, und meistens hat das Feld dich dann gestoppt. Also meistens bist du einfach ins Feld gebrettert, aufs Maul geflogen, das tat auch nicht weh, weil es sandig war, und dann war es gut.
Oh, ich bin auch mal im, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin im Urlaub mal, als Kind bin ich, da waren wir auf Mallorca in so einem sehr großen Hotelkomplex und dann gab es da einen eigenen Privatstrand und dann musste man aber so einen Weg runtergehen, der hat so eine S-Form gehabt, also ne, so wie Serpentin, sage ich mal. Und das war der erste Tag, ich bin, als Kind, es gab am Anfang eine kleine Strecke, die gerade runterging und dann fangen diese Kurven sozusagen an. Und ich bin da losgerannt, da war ich so, weiß nicht, so 11, 12 wahrscheinlich auch, irgendwie in dem Alter, vielleicht 13, ich weiß es nicht, losgerannt und habe dann gemerkt, oh Kacke, weil es so steil war, ich konnte nicht mehr abbremsen. Also ich bin wirklich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, man rennt und normalerweise,
doch, ja, das kenne ich.
Normalerweise kann man ja abbremsen, aber ich bin dann so schnell gewesen, dass ich gemerkt habe, fuck.
Ja, wenn es bergab
geht
auch.
Es geht bergab und ich konnte nicht mehr abbremsen. Ich konnte nicht langsamer werden. Es ging nicht.
Ja, kenne ich.
Und meine Eltern
waren... Du kannst dich dann nur aufs Maul legen,
ja, genau.
Oder du musst eine Kurve laufen, um berghoch zu laufen. Dann.
Genau, und das ging nicht. Das war so ein sehr relativ schmaler Weg, wo, weiß nicht, zwei oder drei Erwachsene vielleicht nebeneinander gepasst haben. Sagen wir drei Erwachsene, sag ich mal, so breit war das, und das war so ein Material wie so sehr grob poriger Asphalt.
Ja.
Also so richtig fies eigentlich.
Hast du doch richtig weh.
Oh, ey, und ich sage dir, und ich bin gerannt und habe gemerkt, fuck, es geht nicht mehr. Und mein absolutes, achso, man muss auch dazu sagen, es war so, dass dieser Weg, das war neben dem Weg war nicht irgendwie ebenerdig, sondern daneben waren dann so Pflanzen. Und nach dieser S-Kurve ging es auch so einen halben Meter, also da war der Weg und dann ging es quasi, waren da auch Pflanzen und eine Laterne und dann ging es aber so ein bisschen runter. Ich will jetzt nicht sagen wie so eine Schlucht, sondern so einen halben Meter oder so. Also das war so, der Weg war quasi erhöht. Also ich bin da geradezu drauf los und hätte mich quasi nicht nur aufs Maul gelegt, sondern wäre so einen Meter runtergefallen, wäre einfach in so eine Böschung und dann da runtergeknallt.
Ja.
So.
Ja,
und zu meinem Glück war es so, dass da eine scheiß Laterne war. Ich bin auf die Laterne zugerannt. Das war aber auch so eine Billo-Laterne. Nee, aber ich habe mich dann an diese Laterne festgehalten und bin einmal so rumgeschwungen.
Bap, ja,
und dann wieder auf dem Weg gelandet. Aber ich hätte mich da sowas von zerfetzt, ne, weil ich konnte das gar nicht mehr. Ich konnte, meine Mutter hat hinter mir gestanden und geschrien und gesagt, nein, du Alex, nicht so schnell. Und ich bin immer schneller geworden. Und,
oh. Ich glaube, das kennt jeder, wenn du diesen Point of No Return erreicht hast und dann fest realisierst, was mache ich?
Ich muss irgendwas machen, dachte ich nur.
Habe ich auch noch eine ganz schnelle Story zu. Früher Handball, ich habe früher viel Handball gespielt, so 8-9 Jahre lang. Und im Dorf Alexe, hier bei uns in der Ecke, in der Halle gab's, also während...
Wo bist du aufgewachsen? In Hannover nicht, ne?
Steinwedel. Bei Lehrte. Und das Nachbardorf Alexe, da war die Halle. Also es war der Steinwedler Verein, aber die Halle war in Alexe. So direkt am Ortsausgang, also noch vorm Ortseingang war die Halle.
War das deine Sportart? Hast du Handball gespielt quasi?
Ja, genau.
Okay, alles klar.
Ich habe ein paar Jahre Fußball gespielt, bis ich so 6, 7 war, und dann habe ich Handball gespielt, bis ich 16, 17 war oder so.
Warte mal, wann hast du mit Fußball angefangen, mit wie vielen Jahren?
4.
Echt?
Ja.
Ach krass.
Ganz klein.
Ich habe mit 5 angefangen Fußball zu spielen, habe mit 6 aufgehört, weil ich gemerkt habe, das war nicht meins irgendwie.
Oder lag auch an unserem Trainer. So. Unser Trainer hat immer einen Flachmann in der Tat, das war traurig, der hat halt immer gesoffen. Das hast du als Kind, wusstest du nicht, was er macht, aber du wusstest, mal ist er so, mal so, und da hatte ich, war nichts für mich. Naja, sei es drum. Beim Handball war es immer so, während wir trainiert hatten, hat er auch irgendwer anders noch Training, und dann wurde die Halle in der Mitte gesplittet.
Ja.
Zumindest eine Zeit lang.
Also durch so eine Wand zugezogen oder was?
Nee, da kam von oben was runtergefahren. Und okay, das konnte man auch hochfahren. Und dieses Hochfahrware in der Mitte waren so Stangen. Und es war völlig normal, das Ding fährt hoch.
Nein, oh nein, ich weiß es
gar nicht. Man packt an und hängt sie an so eine Stange und lässt irgendwann los.
Oh nein.
Und man selber hat natürlich so den Gedanken, ich lasse erst nach ihm los.
Oh nein.
Und so kam es dazu, dass ich in dem Ding hing und dann war der Point of No Return erreicht und ich gucke nach unten und denke, ich kann nicht loslassen, ich breche mir die Haxen.
Oh nein, alles.
Und das Ding fährt aber unweigerlich weiter. Ich habe da geschrien, stopp, ich komme nicht. Und dann hat irgendwer, wir hatten da so einen dicken Matten, diese großen Turnmatten, weißt du, wo du rauffallen kannst, richtig. Hat irgendwer reagiert und das Ding da schnell hingeschoben und ich habe halt irgendwann losgelassen. Unser Trainer, der das Ding hochgefahren hat, das war halt auch scheiße gemacht, das wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben.
Du
kannst das schon stoppen, aber das ist nicht in dem Raum. Das ist quasi im Hausflur, wenn du es so willst, wo eine Tür zwischen ist. Die Tür ist zu gewesen. Er stand da und hat es halt hochgefahren und was weiß ich, wo er hingeguckt hat, aufs Handy oder sonstiges. Ja, hat mich nicht rufen hören. Irgendwer hat dann die Matte hingeschoben, habe ich losgelassen, bin auf die Matte gefallen, ist nichts passiert. Aber hätte er es nicht gemacht, dann wäre ich entweder bis an die Decke.
Wie hoch war die Decke?
Keine Ahnung, 10, 12, 15 Meter ist eine Halle.
Ach du Scheiße.
Ist ja übelst hoch, so eine Halle, ne?
Oh, und wann hast du losgelassen, wie viele Metern?
Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich waren es nur 3 Meter oder so.
Aber na, was heißt nur?
Es war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, als kann ich nicht loslassen, breche ich mir alles.
Ja.
Ich hatte richtig Angst dann auch natürlich.
Scheiße, ey.
Ja, das war schon unangenehm.
Oh, aber das war so, ey.
Habe ich auch nur einmal so gemacht, danach habe ich mich dann nicht mehr festgehalten.
Ey, Turnhallen, ne, das hat irgendwie auch was Magisches, ne? Also als Kind, dieser Geruch in der Turnhalle mit nach diesen alten Matten und diese Lederböcke, die da sind und so. Und ich weiß auch, in der Schule und überall waren immer an den Enden der Turnhalle waren immer diese ganz dicken Matten sozusagen an die Wand gespannt.
Ja, ne? Genau. Und die auf so eine Matte bin ich dann gelandet.
Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Aber wenn die an eine Wand gespannt sind, dann, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ich bin immer übelst auf die zugerannt und dann immer hoch,
ja,
versucht
klar,
hoch und auf der Matte versucht drauf sozusagen
zu sitzen. Das nicht.
Nein?
Doch, das habe ich, na klar, aber ich bin hochgeklettert, ja.
Ja, genau, im Rennen und dann hochklettern und dann irgendwie da drauf und so, ja.
Ja, das ist stark.
Alter, war das geil, ey. Und ich hab ja damals, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe ja Judo gemacht, dann nachdem ich kein Fußball mehr gemacht habe, habe ich Judo gemacht.
Na klar.
Ne, wirklich?
Welchen Gurt hast du?
Ich glaube, den gelben nur. Gelben hatte ich nur.
Krank,
und dann,
Alter.
Das war, also es gab ja den weißen, da hast du nichts gehabt und dann gab es gelb-weiß und dann gelb. Und ich weiß gar nicht, was danach kommt. Grün-gelb und dann grün, glaube ich.
Kein Plan.
Keine Ahnung, auf jeden Fall, da war ich auch noch ein Kind, ne? Aber da, da habe ich dann Judo gemacht und das habe ich gar nicht mitbekommen, aber mein bester Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, der hat mir dann irgendwann jetzt vor ein paar Jahren erzählt, dass unser Trainer wohl auch immer getrunken hat und so. Das habe ich gar nicht mitgekriegt als Kind, aber irgendwie auch krass, ne? Aber
ja, ich glaube, das ist leider häufiger so.
Ja, wobei das jetzt zumindest, ich habe das jetzt nicht nicht negativ mitbekommen. So, Judo hat schon immer Bock gemacht eigentlich, muss ich sagen, so, aber
Handball hat mir auch immer Bock gemacht, aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, hab noch aufgehört.
Warum? Also, das erzähle ich jetzt nicht hier. Ich habe nur eine Sache, nee. Ja. Aber, ja.
Ich wollte eigentlich noch mal was ganz anderes sagen. Warum ich auch so gerne immer in den Bergen war. Und zwar, wenn du wandern warst, ne? Und abends ins Restaurant gegangen bist. Es gibt nichts Geileres, als nach einem anstrengenden Wandertag abends dich ins Restaurant zu setzen und so einen richtig schönen, deftigen Schweinebraten mit schön viel Bratensauce und Kartoffelpüree zu essen.
Ach, oder ein Schnitzel.
Oder ein Schnitzel. Aber habe ich meistens Schweinebraten oder Haxe gegessen und ich war immer der, wir sind dann oft auch ins gleiche Restaurant gegangen, ich war immer der, wenn ich reinkam, wusste der Wirt schon, brauche ich wieder Kartoffelpüree, mache ich. Weil ich immer Kartoffelpüree gegessen habe.
Hast du
so geil.
Hast du als Kind und jetzt als Erwachsene dasselbe Lieblingsgericht? Oder
also Beilage, ja, Kartoffelpüree. Und ja, für mich ist, seitdem ich Kind bin, ist Schnitzel mit Kartoffelpüree und Frikadellen mit Kartoffelpüree sind so Dinger,
geil.
Die das kann ist ich.
Schon geil. Kann man immer
essen. Also ich könnte jede Woche einmal Schnitzel und einmal Kartoffelpüree essen.
Ja, das könnte ich auch. Das könnte ich auch tatsächlich. Also ist zwar nicht meine Leibspeise, aber könnte ich tatsächlich auch sehr, sehr oft essen. Ich habe dir gerade einen Zettel geschrieben von der Sache, die ich jetzt hier nicht erzählen wollte. Ja. Jetzt fällt mir ein, wir haben ja hier noch eine Kamera laufen. Na egal. Ja. wie auch immer, also was wollte ich erzählen? Genau, bei mir ist, glaube ich, seit Ewigkeiten Lieblingsgericht Spaghetti Bolognese, und zwar auch schon seitdem ich ein Kind bin. Meine Mutter hat irgendwann, echt? Ja, Spaghetti Bolognese ist, ich weiß
nicht. Feier ich, aber da feiere ich Lasagne mehr. Da ist ja auch Bolo mit drin, aber
ja.
Feier ich noch mehr.
Ja, Bolognese finde ich noch geiler als Lasagne. Also, ja, doch, eine echt? Geile Bolognese, eine gut gemachte Bolognese, finde ich schon, ist...
Aber dann als Lasagne, weißt du, hast du nur noch Bechamel und Käse dazu, ist doch geil.
Ja, ist ja auch geil, finde ich auch. Es gibt auch so ein Gericht, ich weiß nicht, da kauft man sich so eine Tütensache, und das heißt dann Spaghetti alla Mama, finde ich auch richtig geil, das ist auch sowas Ähnliches. Das ist im Prinzip so für die ganz faulen Leute, wenn man mal gar keine Zeit hat, dann macht es sehr gerne. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig, dass wir beide ja scheinbar Gerichte als Lieblingsgerichte haben, die ja nichts mit dem Grillen zu tun haben. Und ich finde es noch lustiger, dass wenn wir irgendwo hinkommen, ist das voll oft so, dass die Leute davon, was auch verständlich ist, dass die Leute davon ausgehen, also sagen wir mal zum Beispiel, wir waren ja mal Golf spielen, ne? So, dann waren wir danach noch beim, in dem Golfclub essen. Und dann kam, also die Küche dort, sag ich mal, die wussten, wer wir sind, Sizzle Brothers und so, war da im Begriff. Und dann kam der Küchenchef raus und meinte, ja, hier, wir haben hier ein richtig geiles Tomahawk-Steak und dies und das und jenes vom Grill und so. Und war dann etwas verwundert, dass er so in unsere Gesichter geblickt hat und wir alle eigentlich gar keinen Bock drauf hatten, sondern eher auf Schnitzel und Currywurst. Stimmt, ja. Und das finde ich so lustig, weil es ist ja auch ganz logisch, dass man das erstmal vermutet und denkt, ey, Alter, krass, die Sizzle Brothers kommen, ja, dann machen wir was richtig Geiles vom Grill.
Ein geiles Steak oder
was
so,
Cooles vom Grill, ein Steak und so, das finden die ja total geil und so, findet man grundsätzlich auch, aber das ist nichts, es ist nicht mein Lieblingsgericht, und ich muss auch ehrlich sagen, also außerhalb ein Steak essen, das gibt's bei mir eigentlich gar nicht mehr.
Null.
Also
mich kannst du mit dem Steak gar nicht mehr locken.
Ja.
Bin ich ehrlich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, zu viel schon gegessen.
Ja.
Was wir jetzt die Tage, kommt auch als Video, ist jetzt als Video, wenn der Podcast kommt, müsste es auch schon draußen sein, ne?
Welches denn?
Mit Gnocchis.
Ja, müsste.
Da haben wir auch Steaks gegrillt, aber mit einer Pfefferrahmsoße. Und das waren dann auch in Anführungsstrichen nur Hüftsteaks oder Hufsteaks, wie auch immer. Das
war Hammer.
Und das ist geil, aber jetzt einfach nur so ein Steak mit irgendwie einer Ofenkartoffel, Sour Cream, hör mir auf.
Wobei, Ofenkartoffel, Sour Cream und so, das finde ich,
ja, noch, find ich auch geil. Gut,
aber ich bin bei sowas, ich bin da sehr beilagenfixiert mittlerweile. Also, ich würde, ja, wirklich, okay. Also, nee, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ein Steak holt mich auch gar nicht mehr ab irgendwie. Mhm. Nicht, weil man es einfach zu oft gegessen hat. Das ist nicht, weil man es nicht wertschätzt oder sonst was, sondern weil wir, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben hier zum einen immer eine absolut fantastische Qualität, haben so viele Steaks schon in unserem Leben gemacht, dass die, glaube ich, ganz vernünftig so sind, und man hat es einfach auch sehr viel schon gemacht.
Ja, ja.
Schmeckt auch immer mal wieder geil, und aber irgendwie im Kopf ist es schon so abgespeichert, man hat so oft gegessen.
Will ich nicht, ja.
Ja, und ja, das, ich esse lieber eine Pasta oder ich keine
auch.
Ahnung.
Also
oder.
Ich bin auch mittlerweile Rippchen, Pulled Pork und so, auch Brisket, habe ich alles schon so viel gehabt. Da, lieber weniger und dann aber richtig schön als zu häufig. Aber ich glaube, das ist normal, wenn du, was für ein Beispiel, wenn du einen Koch fragst, so, weißt du, der kocht deutsche Küche, der wird einen Teufel tun, deutsche Küche zu Hause essen. Die meisten Köche, die ich kenne, die kochen zu Hause nicht, die haben keinen Bock mehr zu Hause zu kochen. Und auf der Arbeit essen sie aber auch nicht viel, weil das ist für die dann nur ein Job. Sie kochen, es muss schmecken, aber kochen es halt jeden Tag so, ne?
Ja.
Deswegen glaube ich, ist das durchaus normal. Und ich habe es ja jetzt hart gefeiert, habe ich mit Julian im letzten Podcast auch erzählt. Oder war es mit dir?
Was denn? Sag doch mal.
Dass wir da mit Napoleon jetzt, als wir in Holland waren.
Was war mit Julian?
Haben die uns ja eingeladen ins Restaurant Fico in Utrecht. Oh. Und das habe ich sehr gefeiert. Das war halt schon ein gehobenes Fine Dining von der Kategorie her. Aber unabhängig davon, auch gut bürgerlich feiere ich, es war halt was anderes. Es war nicht Barbecue, weil auch natürlich auch die Chefs und so von Napoleon Grills, die essen ja auch viel Gegrilltes, unweigerlich, weil die auf Meisterschaften überall dabei sind. Und natürlich gibt es da immer Gegrilltes. Und deswegen gehen die natürlich auch gerne, wenn es dann heißt, wir gehen essen, eben nicht ins Barbecue-Restaurant. Ja. Und da hat er auch gleich gesagt, naja, ich brauche mit euch ja auch nicht ins Barbecue-Restaurant gehen, das macht ihr doch selber jeden Tag. Wozu sollen wir ins Barbecue-Restaurant? Ja. Und da hat er recht.
Also ich muss sagen, das hat auch extrem viel Spaß gemacht da.
Das war richtig.
Wobei cool, ich sagen muss, wenn ich privat irgendwo essen gehe, also ich sag mal so ganz grob geschätzt, 75%, wenn ich essen gehe, habe ich eher Bock auf was Einfaches, Gutes, also was, wo ich jetzt nicht in irgendein krasses Restaurant oder sowas gehen muss. So, das habe ich voll oft gar keinen Bock drauf. Und so der Rest, wenn man sowas macht wie Fine Dining und so, also das finde ich auch mal ganz cool, aber das ist für mich auch nicht so ein Essen gehen, sondern das ist so ein, man sammelt quasi darüber irgendwie so eine Erfahrung, sage ich jetzt mal, ne? Also ich habe mit einem Kumpel, einem sehr guten Kumpel auch drüber geredet vor kurzem, der auch sehr gerne mal in einem Sternrestaurant sowas isst, und er hat auch gesagt, man es macht einen Unterschied, mit wem man da hingeht, weil wenn man mit jemandem da hingeht, der sozusagen in seinem Kopf hat, ich möchte jetzt was Leckeres essen und satt werden, ist das die falsche Einstellung, in so ein Restaurant zu gehen, weil man dort eventuell nicht satt wird, vielleicht aber auch satt wird, keine Ahnung, wie auch immer, aber in erster Linie geht es darum, sozusagen Geschmäcker und Komposition und sowas Neues quasi rauszuschmecken und irgendwie was zu essen, was man so gar nicht kennt. Und das finde ich auch total krass, wenn man das so, also weil ich fand ich im FICO nämlich auch, man sitzt dann da und man isst und probiert mal das alleine, das nächste dann zusammen in Kombination, denkt so, oha, krass, was sind das für Kombinationen, ne? Also das ist einfach so wie so ein Erlebnis, wie in, so ein bisschen, als wenn man in so einem, jetzt klingelt hier mein Handy, als ob man in so einem, hier, wie heißt denn das, wo diese Fahrgeschäfte sind, in so einem Park ist und so am Amüsierpark und man irgendwie immer so neue, coole Sachen hat, ja, die man da ausprobieren kann, so.
Ich glaube, entscheidend ist dieses sich drauf einlassen.
Ja.
Weil wenn du dann hörst, was da so drin, du liest auf der Karte, und ich habe gerade in diesen teureren Restaurants sind es ja meist, ist ganz viel Seafood auf der Karte, immer Fisch und so.
Stimmt.
Und ich esse das eigentlich nicht gerne, nee, aber ich habe mir angewöhnt, mich einfach drauf einzulassen, und muss sagen, ich habe noch nicht einmal was gehabt, wo ich sage, nee, geht nicht. Mhm. Auch dieses ganze Fischige und so habe ich gefeiert, so, weil es auch gar nicht so schmeckt, wie ich es kenne, wie ich es im Kopf habe, weil die natürlich, ich sag mal, wenn die in Sternen sicher kochen oder so, oder auch generell in so einer Fine-Dining-Schiene sind, das machen die nicht, weil sie denken, da kann ich die Kuh besser melken, sondern weil sie vielleicht sich auch in eine Range gekocht haben, wo sie eben kulinarisch auf einem anderen Level sind, und natürlich können die das vielleicht besser oder machen es anders als 0815. Ding.
So. Aber es ist genauso, wie du sagst, man muss sich drauf einlassen, weil zum Beispiel im Jante, als wir bei Toni waren, da hat er mir angeboten, da gab es ja ein Gericht, was Enten- oder Gänseleber oder sowas?
Entenleber,
ne? Ey, ich hasse Leber, ich find's einfach nur eklig, ich weiß nicht warum, ist nicht meine Konsistenz. Ich find's auch eklig, ja. Ganz schlimm, und hab ich mir auch gesagt, ich sag, du weiß ich nicht, ey, Leber ist nicht so meins. Er sagt, ja, probier's aber mal, wurde auf so einem Löffel sozusagen serviert, es war in meinem Fall war es auf jeden Fall kalt. Und mit so einer, war das Kirsche obendrauf oder so, weißt du das noch? Irgendwie,
weiß
auf jeden Fall was Fruchtiges gegessen obendrauf. Und ich habe das probiert, es hat null nach Leber geschmeckt, null, es hat irgendwie wie so eine Praline geschmeckt eigentlich. Total krasse Erfahrung eigentlich, weil man, in meinem Kopf war es ein ganz anderer Geschmack, der mich in meinem Kopf erwartet hat, als er es dann tatsächlich war.
Ja.
Und deswegen muss man sich wirklich drauf einlassen, auf solche Sachen.
Das ist so, absolut.
Und lustigerweise, ich habe ja Toni auch gefragt, was er zum Beispiel am liebsten so isst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, aber er hat Döner gesagt. Und das ist auch so ein Ding. Bei mir, 75% der Zeit, wenn ich privat irgendwie essen gehe, finde ich sowas auch voll geil. Natürlich. Also einfach mal einen schönen Döner oder eine Bratwurst oder eine Curry.
Ja, ja.
Auch beim Grillen, ne? Wenn man privat irgendwo grillt, am meisten feiere ich mal irgendwie eine geile Bratwurst, die irgendwie vielleicht nochmal mit irgendwas gefüllt, mit Käse oder so, oder keine Ahnung was.
Aber man redet darüber weniger als über so ein Erlebnis, ne? Das klingt vielleicht manchmal auch so, oh krass, die gehen ja nur übelst teuer. Das ist Bullshit. Ich war noch nie in einem Sternenrestaurant essen.
Ich auch nicht.
Wir waren im Jante drehen, ich war da aber noch nie so. Mhm. Ich war einmal hier in Hannover im Votum, die hatten damals noch keinen Stern, jetzt haben sie einen Stern.
Mhm.
Das war auch sehr teuer und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ansonsten gehe ich, wenn ich essen gehe, fast immer gut bürgerlich essen.
Mhm.
Also normale Preiskategorie, aber wir kennen ja ein paar gute Restaurants und kennen dann auch den einen oder anderen so. Ja. Da geht man dann natürlich hin. Aber das ist alles preislich völlig okay. Nur da spreche natürlich nicht so oft darüber, dass ich irgendwo ein Schnitzel bestellt habe oder so, weißt du. Aber natürlich, das ist so, oder einen Döner holen. Wir holen uns hier gerne einen Döner. Ach, ja, das ist auch wenn geil. Der Döner selbst gesteckt ist und so der Spieß und du weißt, dass das gut ist.
Das ist der Döner, den wir hier haben, ist ein anderes echt Level gut, auf ja, jeden ist echt Fall. Gut. Das muss man wirklich sagen, ja. Mhm. Ja, ja.
Echt gut. Definitiv. Ja, so ist das.
So ist das, ja. Mhm. Ich habe, wo wir gerade beim Thema Essen sind, ich weiß nicht, hast du, das fällt mir gerade ein, weil wir so über Kindheit früher geredet haben. Ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber als Kind, wenn ich Pommes gegessen habe, ich wollte Pommes nicht anfassen richtig, weil ich das irgendwie kacke fand mit den Fettfingern und so und Salz dran und auch Soße und so dran. Und ich habe, meine Oma und meine Mutter haben sich tierisch darüber aufgeregt, weil ich auch andauernd dann Pommes hab fallen lassen. Ich habe im Urlaub, waren wir am Strand und meine Oma oder meine Mutter oder hat mir, oder mein Vater, weiß nicht, hat mir Pommes besorgt, ne? Und dann habe ich die immer mit den Fingerspitzen so an der Spitze angefasst, doch an der Spitze angefasst, so dass die im Prinzip fast immer runtergefallen sind.
Perfekt.
Weil ich die nicht so richtig anfassen wollte und dann immer so eingedippt und dann gegessen.
Ja, aber dann
weißt du
für mich
war
auch.
Das völlig normal und meine Oma die ganze Zeit, Mensch Junge, fass doch mal die Pommes richtig an. Und ich habe die immer so genommen. Ich weiß nicht warum, aber hattest du als Kind auch so irgendwie so eine komische Angst?
Nee, aber du weißt jetzt auch, warum du als Kind fast zu schlank warst, weil du die Hälfte des Essens nicht gegessen hast, die ist dir runtergefallen.
Und auch beim Brot, das ist auch eine der frühesten Kindheitserinnerungen, die ich jetzt erzähle, auch beim Brot war es nämlich so, meine Eltern haben mir immer Brot geschmiert und dann so eine Scheibe Brot und dann die in 4 Stücke geteilt.
Das kenne ich auch noch. Aber ich kenne es mit Brötchen. Mutter hat die immer gezupft, Brötchen in mundgerechte Stücke, ein bisschen Nutella so rauf und dann habe ich es einfach so gesnackt.
Da kommt deine Nutella-Sucht, okay.
Ja, die kommt von meiner Mutter. Die hat Nuss-Nougat-Creme, nicht nur Nutella, verschiedene Nuss-Nougat-Cremes, früher immer gelöffelt und hat das so an mich weitergegeben, nur dass ich es nicht löffle, ich mache es aufs Brötchen.
Ah, okay. Aber löffeln ist ja im Prinzip tatsächlich die höchste Form des Genusses, denn da hast du nicht diesen störenden Brötchengeschmack noch.
Ja, den feiere ich aber.
Ja gut, okay. Na, auf jeden Fall auch eine der frühesten Kindheitserinnerungen, weiß ich noch, da war ich krank. Ich weiß nicht, was ich hatte, aber ich war auf jeden Fall nicht gesund, das weiß ich. Wie alt werde ich da gewesen sein? Auch so ein 3 vermutlich. Und dann weiß ich noch, habe ich zumindest, ich kann mich nicht an ein paar Mal davor erinnern, einfach habe das erste Mal gefühlt Leberwurst gegessen. Also meine Mutter hat mir Leberwurstbrot da gemacht. Und ich habe auch dieses Brot, weil die Leberwurst, ich wollte die Leberwurst nicht an meinen Fingern haben, habe ich dieses Brot auch immer so angefasst, so am Rand, so ganz an der Spitze, so dass es auch mal halb runtergefallen ist. Und habe das dann gegessen, hat mir sehr gut geschmeckt. Und da, ich schätze mal, weil ich krank war, auf jeden Fall habe ich dieses Leberwurstbrot danach sofort wieder in der Küche auf dem Boden.
Perfekt.
Habe mich quasi übergeben, weil ich krank war. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Ich finde das verrückt, dass man sich an so eine komischen Sachen auch teilweise erinnert. Mhm. Ich habe auch eine Erinnerung, wir haben in so einem Reihenhaus gewohnt, ne? Also in so einem Reihenhaus mit 3 Stockwerken und das war so, ja, ne, so ein dünnes Reihenhaus und dann mit so einem kleinen Garten hinten dran. Und meine Eltern haben dann im Sommer halt immer draußen gesessen auf der Terrasse, irgendwie mit der Markise runter und so. Und ich weiß nicht, warum diese Erinnerung bei mir ist. Das ist auch eine der ersten Erinnerungen. Ich weiß nicht, warum ich die habe, aber ich weiß, musste ich eigentlich schon ins Bett und dann bin ich aber runtergegangen, weil ich nicht schlafen konnte und war dann irgendwie in der Küche und habe dann irgendwie, ich weiß noch ganz genau, wie die Mikrowelle aussah, irgendwas war in der Mikrowelle drin und ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnern kann. Es hat gar keinen Sinn. Also ich weiß einfach nur, wie ich runtergekommen bin.
Perfekt, und eine Mikrowelle gesehen
und dann hast. In die Küche gegangen bin, weil ich wollte nicht, dass meine Eltern sehen, dass ich noch wach bin und da war dann die Mikrowelle an. Dann dachte ich so, oh kacke, meine Eltern kommen bestimmt gleich und habe dann irgendwie da versucht, mich irgendwie zu verstecken. Es macht keinen Sinn, diese Erinnerung, aber es war eine der ersten Erinnerungen, die ich habe. Ich weiß nicht, warum.
Und dann manche Dinge... banale Dinge erinnert man sich halt, ne? Warum auch immer. Das
ist verrückt, ja. Egal.
Ist, wie es ist. Gut, so. Ich würde jetzt beenden an der Stelle, Stunde 7.
Gut, ich mach noch weiter. Dann
du kannst
schon mal nach unten gehen.
Genau, ich würde mich schon mal ausklinken, verabschieden, war schön. Hat mir Spaß gemacht. Alex erzählt jetzt noch ein paar Storys.
Ja.
Alles klar.
Ich würde jetzt erstmal, ich habe hier so noch so einen Zeitungsartikel. Auf dem Handy würde ich mir kurz durchlesen.
Tschüss.
Tschüss, ne, mach's gut, Hannes. Hier steht Lesedauer 23 Minuten, ist ein langer Artikel, ist so eine wissenschaftliche Abhandlung. Ich würde mich dann gleich einfach nochmal melden, wenn ich die Hälfte ungefähr durch habe. Du, wir können die nicht verarschen, die Leute, man hört dieses Knarzen, dass du hier noch drin bist. Ich glaube, das haben wir mitgekriegt.